Psalm finden wir Buße. Hier finden wir Beugung vor Gott. Hier finden wir jemand, der wirklich vor Gott zerbrochen daliegt und seine Schuld nicht mehr verheimlicht. Hier geht jemand mit sich selber ins Gericht. Hier beugt sich ein Großer vor dem Größten. Hier gibt ein Mensch Gott und seinem Wort Recht. Hier sehen wir die Lebensbeichte eines Mannes, der Heiligkeit Gottes begegnet ist und der in dieser Begegnung seine Verlorenheit, sein Getrenntsein von Gott erkannt hat. Hier steht ein Mensch zu seiner Schuld. David bejaht seine Schuld und darum beichtet er. Vielleicht ist bei den einen unter uns das Wort Beichten gut bekannt aus ihrem Hintergrund, aus dem sie kommen, und bei den anderen weniger. Das Wort Beichten hieß früher einmal Bejichten. Bejichten heißt bejahen. Wenn jemand beichtet, dann bejaht er seine Schuld. Und es ist vielleicht schade, dass das nur eine große Kirche bewahrt hat und dass sie es vielleicht auch in einer Weise praktiziert, die fragwürdig ist, die mit vielem Fragwürdigen verbunden ist. Aber der Vorgang des Beichtens, des Bejichten einer Schuld, des Bejahen, des Dazustehen, der ist biblisch. Wenn wir vor Gott zu unserer Schuld stehen und vor uns selber und vor Menschen, das ist biblisch. Das ist Selbstgericht. Dann stellen wir uns gegen uns selber auf die Seite Gottes und geben Gott Recht und sagen, jawohl, du hast Recht, ich bin ein Sünder, ich habe dein Gebot übertreten, ich habe versagt. Der große Bibelausleger Delitzsch schreibt, Gott ist, indem er den Sünder verurteilt, gerecht und heilig. Der Mensch muss dies im Lichte des Wortes Gottes erkennen und sich selber Unrecht geben, damit Gott Recht habe und allein Recht behalte. Das ist genau, was damit gemeint ist. Mit sich selber ins Gericht gehen, sich schuldig sprechen und Gott dabei reinsprechen und ihm erklären, dass er Recht hat. Das ist das Wesen echter Buße. Da hört alle Selbstrechtfertigung des Sünders auf und der Mensch stellt sich unter seine Sünde und unter das göttliche Gericht darüber. Nichts soll mehr verdeckt sein, nichts mehr verteidigt werden, nichts entschuldigt werden. Mit Gott kann man nämlich nicht verhandeln. Es geht darum, dem Nacken vor Gott zu beugen. Und genau das tut David hier in diesem Gebet. Er betet in Vers 5, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Er beugt sich unter seine Schuld. Helmut Lampater sagt in seinem Psalmenkommentar, in allgemeinen Sätzen von Sünde und Vergebung zu sprechen, dazu gehört nicht viel Mut. Nichts ist so billig wie das Zugeständnis, dass wir allzumal Sünder sind. Das kriegen wir fertig, dazu gehört nicht viel. Dass wir allzumal Sünder sind, das gibt fast jeder zu, das singen die Leute sogar an Fasching, wir sind alle kleine Sünder und so weiter, wie es da in diesem Lied heißt. Aber als Einzelner vor Gott zu erscheinen und sich seiner Lebensschuld und Verlorenheit zu stellen, dazu gehört Mut. Diesen Gang scheut das stolze Menschlein wie den Gang in einen Operationssaal. Und doch muss jeder Mensch diesen Weg gehen, wenn er hier in diesem Leben mit dem heiligen, gerechten Gott ins Reine kommen will. Es ist ein schwerer Weg, aber das Ende ist Seligkeit. Der Zöllner im Tempel, der ging diesen Weg, er schlug an seine Brust und sagte, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Der verlorene Sohn kam nach Hause und sagte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Oder der andere in der Bibel, die auch diesen Weg gegangen sind, an ihre Brust geschlagen haben. Der schwerste Satz, den ein Mensch im Lauf seines Lebens über die Lippen bringen kann, ist, ich habe gesündigt. Ich bin schuldig. Bei mir stimmt's nicht. Ich habe versagt. Wie flink und beredt können wir sein, wenn es gilt, Entschuldigungen zu finden? Jemand sagte einmal, es gibt die Beschönigung, es war ja nicht so schlimm. Es gibt das Verbergen, es hat ja niemand gesehen. Es gibt die Verniedlichung, einmal ist keinmal. Es gibt die Verallgemeinerung, die anderen tun's ja auch. Merken wir, das sind alles Entschuldigungsversuche. Man kann auch weitere Ausflüchte finden für sein Versagen. Ich habe eine unglückliche Veranlagung in dieser Hinsicht. Oder das ist einfach die Schwäche meines Charakters. Meine Eltern haben da in der Erziehung versagt. Darum kriege ich das nicht zustande. Ich hatte nicht genug Liebe und Nestwärme in der Kindheit. Darum ist das so mit mir. Oder es ist eine schicksalhafte Vererbung. Merken wir, dann sind immer die anderen schuld, die Umstände. Aber man selbst entschuldigt sich. Darum wird Sünde heute vielfach auch nicht mehr Sünde genannt. Man spricht in der Psychologie nur noch von Fehlverhalten. Man hat sich nicht so verhalten, wie es eine Allgemeinheit erwartet hätte. Fehlverhalten, Ehebruch wird zum Kavaliersdelikt, Trunksucht nennt man Alkoholkrankheit und so weiter. Mit all diesen Ausflüchten wollen sich Menschen aus der Affäre ziehen. Der Beter des 51. Psalm macht es anders. David betet, ich erkenne meine Vergehen, ich stelle mich dazu, ich weiche der Anklage Gottes nicht länger aus, ich gebe ihm ohne Wenn und Aber Recht. Das ist echte Buße. Genauso hat es auch der Apostel Paulus gelehrt in 1. Korinther 11, wenn ihr diese beiden Verse mal dazu aufschlagen würdet. 1. Korinther 11, Vers 31 und 32. Das ist der Abschnitt über das Abendmahl, der auch oft gelesen wird in unseren Zusammenkünften. Und da stehen zwei Verse. 1. Korinther 11, Vers 31. Da sagt Paulus, wenn wir uns aber selbst beurteilten oder richteten, ja, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Es geht mir vor allem um Vers 31. Wenn wir uns selbst beurteilten oder richteten, dann würden wir nicht gerichtet. Darum geht's, Selbstgericht. Indem wir uns dem Maßstab der göttlichen Gerechtigkeit selber stellen, werden wir vom Herrn gerichtet und dann ist die Sünde gerichtet, dann ist sie vergeben, dann wird sie uns in der Ewigkeit nie mehr anklagen. Es gibt ein altes Lied, das ich sehr liebe, da heißt es in einer Strophe, wer Sünde tut und liebet, der ist der Sündeknecht. Wen seine Schuld betrübe, der ist vor Gott gerecht. Wer sich beim Richter selbst verklagt, der wird von seinen Schulden auf ewig losgesagt. Haben wir gehört, wer sich beim Richter, bei Gott selbst verklagt, wer sich selbst richtet, selbst schuldig spricht, der wird von seinen Schulden auf ewig losgesagt. Das ist echte Buße. Sich schuldig sprechen vor Gott, sich selbst richten. Das Zweite, was zu einer echten Buße gehört, wenn in der einzelnen Sünde der Sund erkannt wird, die Verlorenheit. Der betende König sieht seine Sünde nicht nur in einzelnen Übertretungen, sondern er erkennt in der Sünde den Sund. Sund heißt eine Meerestiefe. Es gibt an der Küste, vielfach gibt es einen Sund, Stralsund, eine Stadt in Ostdeutschland. Das heißt ein Sund, eine Tiefe. So hieß das früher, so nannte man das. Sund, da kommt Sünde her. Sund heißt Trennung, heißt abgrundtiefe Trennung. Und David erkennt in der Sünde, die er begangen hat, den Sund, dass er von Gott getrennt ist, dass er ein verlorener Mensch ist, der gar nicht so, wie er ist, zu Gott kommen kann. Sünde ist kein einzelner Ausrutscher, sondern eine Frucht einer sündigen Grundrichtung, weil der Mensch wesensmäßig Sünder ist, darum sündigt er. Das ist die Tiefe unserer natürlichen Verlorenheit. Und darum, wenn wir zurückgehen zu Psalm 51, Darum betet David in Vers 7. Nachdem er von seiner Sünde gesprochen hat, spricht er dann vom Sund. Vers 7. Er sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Das heißt nicht, dass der Geschlechtsverkehr Sünde ist, wie das im Mittelalter zeitweise falsch verstanden wurde, diese Aussage, sondern David will sagen, ich bin schon als Sünder geboren. Ich bin ein verlorener Mensch von Geburt an durch die Ureltern Adam und Eva und durch die Vererbung der Schuld von Generation zu Generation. Und so sagt das die Bibel, so lehrt sie uns. In der Sintflutgeschichte sagt Gott schon, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Oder Jeremia kann es so ausdrücken, kann auch ein Schwarzer seine Haut ändern oder ein Leopard seine Flecken. So wenig könnt ihr es, die ihr an das Böse gewöhnt seid. Wir kommen als Sünder, als verlorene Menschen zur Welt. Und aus diesem tiefen Bewusstsein der Schuld, der Verlorenheit, da wächst auch manchmal eine körperliche Bedrängnis, ein Leiden bis ins Körperliche hinein. David sagt in Vers 10, lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Schuld, tiefe Schuld im Leben eines Menschen kann sogar bis ins Körperliche, bis in die Knochen ihre Auswirkungen haben. Die Gebeine, die du zerschlagen hast. Diese Wahrheit hat David im Psalm 32 noch tiefer zum Ausdruck gebracht, wo er davon spricht, dass er bis ins Körperliche hinein eben gelitten hat. Die Bibel kannte die uralten Zusammenhänge von Körper und Seele lange bevor sie in der Medizin entdeckt wurden und die sogenannten psychosomatischen Wechselwirkungen erkannt wurden. Gereizte Nerven oder körperliche Erschlaffung sind manchmal Symptome unbewältigter Schuld. Erst kriegt man es nicht vom Herzen, und dann kriegt man es am Herzen. So ist das manchmal. Und wenn Menschen nicht vergeben wollen, wenn Menschen anderen ihre Schuld behalten, aufrechnen, dann kriegen sie manchmal Magengeschwüre davon oder Gallensteine. Manchmal, es ist nicht immer diese Ursache, aber manchmal ist es so. Ihr Lieben, das Gewissen kann man nicht mit Baldrian beruhigen und gegen Schuld helfen auch keine Kneippkuren, wirklich nicht. Da muss das Gewissen entlastet werden. Da muss Vergebung geschehen, da muss die Sünde, die Schuld ans Licht, da muss sie ausgeräumt werden. Es hilft auch nicht, unter den Teppich zu kehren. Es hilft nicht, Gras drüber zu wachsen. Irgendwann wird ein Kamel kommen und das Gras abfressen und dann ist die Schuld wieder da. Es geht nicht so. Schuld kann auch nicht wegtherapiert werden auf der Bank des Psychiaters. Da zahlen wir 150 Euro für eine Sitzung und hinterher ist es immer noch da. Das kann auf diese Weise nicht beseitigt werden, sondern nur durch echte Buße und Vergebung vor Gott. Ich habe Menschen vor mir gehabt, denen man ansehen konnte, wie sie unter der Sünde, unter der Schuld ihres Lebens litten und zerbrochen waren. Ich denke an jenen Mann, der mir stundenlang seine Sünden beichtete. Stundenlang, er hatte alles minutiös aufgeschrieben. Ich denke an jene Frau, die vor mir saß und drei Kinder abgetrieben hatte und unter ihrer Schuld tief zerbrochen war. Und ich erinnerte mich dabei an einen alten Lehrer aus meiner Ausbildungszeit, der gesagt hatte, wenn Menschen vor dir sind, die ihre Schuld bekennen, die ihre Sünde ins Licht bringen, denke niemals, was hat dieser Mensch gesündigt? Denke immer, wie hat dieser Mensch unter seiner Sünde gelitten? Und das geht mit mir seit jenem Tag, als ich das hörte. Was hat dieser Mensch unter seiner Sünde gelitten? Und so ist es vielleicht auch in unserem Leben schon gewesen. Oder wenn es noch so wäre, dann gilt uns diese Botschaft heute Morgen, dass Sünde und Schuld ans Licht muss. Vielleicht haben wir am Ende des alten Jahres auch zurückgeschaut. Vielleicht standen uns manche Dinge vor Augen, manche Dinge. Worte, die wir geredet haben, manche Taten, die wir getan haben, manche Unterlassungen, die wir eben nicht getan hatten. Und es klagte uns an. Hoffentlich haben wir uns Zeit genommen, um das alles unter das Kreuz zu bringen und ins Licht zu bringen und damit nicht ins neue Jahr zu gehen. Manchmal ist es wirklich gut, in den letzten Stunden des Jahres oder letzten Tagen so Revue passieren zu lassen. Ich habe das auch gemacht. Und wenn wir es nicht gemacht haben, wenn wir es mit in das neue Jahr genommen haben, dann wäre heute Morgen eine Gelegenheit oder heute an diesem Tag, die Dinge abzulegen und ins Licht zu bringen und uns nicht davon weiter belasten zu lassen, unter Umständen bis ins Körperliche hinein. Ich muss noch ein Drittes sagen. Das Wesen der echten Buße sehen wir hier im Psalm 51. Man muss sich selber richten. Man muss in der Sünde den Sund erkennen, das heißt seine tiefe Verlorenheit. Und dann darf man Gott um Erlösung bitten. Ich lese nochmal Vers 12 bis 14. Das ist nämlich etwas vom Schönsten in diesem Psalm. David betet: Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Hast du schon einmal so gebetet? David bittet nicht um Behebung einer Panne. Er bittet um ein neues Herz. Er sagt: Schaffe mich neu von innen heraus, heißt es wörtlich im hebräischen Text hier im Psalm. Wirke eine Herztransplantation in mir. Das erinnert uns ja förmlich an Johannes 3, an die Botschaft von der Wiedergeburt, dass unser Herz neu werden muss, dass wir von Neuem geboren werden müssen, von oben geboren werden müssen. Ihr Lieben, das ist kein pietistisches Gerede hier in dem Psalm, das ist Neues Testament, das ist Evangelium. Wenn wir diese Botschaft nicht hätten, dann wären wir arm dran, dass es ein neues Herz gibt. Schaffe in mir Gott ein reines, ein neues Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Die Botschaft der Bibel ist nicht nur Mitmenschlichkeit und Menschenfreundlichkeit und ein bisschen seid nett zueinander. Die Botschaft der Bibel ist immer Gericht und Gnade, Buße und Glauben. Buße heißt das Wesen der Sünde erkennen und sich davon trennen, davon lösen, brechen mit der Sünde und dann glauben an Jesus Christus, der für unsere Sünden gestorben ist, der auferstanden ist, der das alles getragen hat, der den Weg frei gemacht hat ins Reich Gottes, der in unser Leben kommen will. Sünden müssen also nicht nur unters Kreuz gebracht werden, Sünden müssen ans Kreuz, mir selber, wir mit ans Kreuz, indem wir mit Christus gekreuzigt sind, mit ihm sterben, mit ihm auferstehen zu einem neuen Leben. Wie es Paulus einmal sagt, er sagt: Ich bin der Sünde, der Welt, meinem Ich gestorben. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das schon geschehen in unserem Leben, dass wir sagen können: Ich habe nicht nur diese oder jene Sünde bekannt, um Vergebung gebeten, sondern ich habe mein ganzes Leben als verloren gesehen. Und ich bin mit meinem ganzen Leben zum Kreuz gekommen und habe gesagt: Herr Jesus, ich danke dir, dass du dort für mich gestorben bist. Und ich bin mit dir gestorben. Und ich bin jetzt mit dir auferstanden zu einem neuen Leben unter deiner Herrschaft. Wisst ihr, man kommt nicht durch die Hintertür ins Reich Gottes. Es gibt nur diesen einen Weg einer echten, tiefen Buße, einer grundstürzenden Buße, wo das Ich vom Thron kommt und Christus der Herr unseres Lebens wird. Wir dürfen so beten wie David hier. Wir dürfen um Erlösung beten. Wir dürfen beten: Herr, erschaffe in mir ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Dann erfahren wir die Gnade Gottes in Jesus Christus. Die Gnade ist ja das Herabbeugen eines Hohen zu einem Niederen. Gnade ist immer das Überbrücken einer tiefen Kluft von oben her. Gnade ist eine Kraft, die senkrecht von oben in unser Leben kommt und die uns frei macht von der Schuld, frei macht von allen Zwängen, von der Schuldverhaftetheit unseres Lebens und uns frei macht für ein neues Leben. Und damit bin ich bei meinem vierten und letzten Punkt heute Morgen. Wenn wir eine solche tiefe Erneuerung erfahren haben, ein neues Herz, ein reines Herz und die Freude des Heils unser Leben füllt, wie David hier sagt, dann führt das zu einem neuen sich zur Verfügung stellen für Gott. Es führt immer dahin, dass jemand, der Vergebung erfahren hat, Erlösung, dass er sich Gott zur Verfügung stellt, nicht mehr der Sünde. Schaut, David wollte nicht nur Vergebung und dann im alten Trott weiterleben. Erfahrene Vergebung auf der Grundlage echter Buße führt immer zu neuer Freude des Heils und zu einer dankbaren Hingabe an Gott. Erfahrene Vergebung führt zu williger Ergebung. So kann man sich das vielleicht merken. Erfahrene Vergebung führt zu williger Ergebung. In Vers 15 lesen wir davon: Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Merken wir, da bekommt er eine neue Ausrichtung, ein neues Ziel. Er will sich Gott zur Verfügung stellen. Er, der selbst diese Erfahrung gemacht hat, diese vielleicht tiefste Erfahrung in seinem Leben, wo er sein Herz erkannt hat, was auch in ihm als frommen Menschen noch drin stand. Vielleicht hätte er vorher nie gedacht, dass das noch möglich ist, dass er Ehebrecher werden könnte, Mörder werden könnte. Jetzt hat er diese tiefe Erfahrung gemacht, er ist wieder zurechtgekommen, er ist wiederhergestellt worden und jetzt möchte er anderen helfen, die vielleicht in ähnlicher Schuld verstrickt sind. Lehren will ich die von dir abgefallenen deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Und im Vers 17 sagt er: Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund dein Lob verkündige. Interessant ist hier seine neue Einstellung. Und die drückt er in Vers 18 und 19 aus. Denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefallen dir nicht. Wie viel Schlachtopfer und Brandopfer wurden im Alten Testament gebracht, in Israel, in Jerusalem, jeden Tag. Und jetzt sagt David etwas Neues, Vers 19. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Was bedeutet das? Was wollte David hiermit ausdrücken? Was hat er gemeint? Ich glaube einfach, er hat hier ein Schlüsselerlebnis gehabt, ein ganz tiefes Erlebnis. Er ist jetzt in einer tiefen Weise zerbrochen, wie er es vorher nicht war. Hier finden wir eine Absage an jegliche Form der Selbstsicherheit. Das kann mir nicht mehr passieren. Das werde ich nie tun. Das habe ich noch nie getan. Das kommt gar nicht in Frage bei mir. Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht. So wie Petrus, ja? Diese Selbstsicherheit, dieses Nicht-Zerbrochen-Sein im Inneren, dieses immer noch hoch von sich denken, groß von sich denken. Anderen mag das passieren, mir nicht. Das geht gar nicht. Das passt nicht zu mir. Wo immer noch mein Wissen, meine Erfahrung, meine Kenntnisse, meine Routine, meine Fähigkeiten, mein Wollen, meine Pläne, wo die noch so groß sind. Das war bei David nach diesem ganzen Erlebnis anders. Da war er zerbrochen. Und ihr Lieben, ich weiß nicht, ob jeder von uns diese Erfahrung schon gemacht hat, wo wirklich ein Zerbruch stattgefunden hat, wo der alte Mensch mit allem, was wir so können und wollen und bringen und so weiter, zerbrochen ist, der Grundstolz unseres Lebens und wo wir uns nur noch an Christus hängen und ganz allein an seiner Gnade hängen, ganz allein seine Gnade rühmen. Das wäre wirklich auch eine wichtige Erfahrung für uns, die wir natürlich nicht selbst machen können, aber wir können beten: Herr, sollte ich noch irgendwie selbstsicher durch mein Leben gehen? Sollte mir dieser Grundzerbruch noch fehlen, den David hier beschreibt? Ein zerbrochenen Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Dann wirke das bei mir. Dann wirke es. Was wollen wir lernen von diesem Psalm? Ich bin bei den Take-Homes, bei dem, was wir von heute Morgen mit nach Hause nehmen können. Nun, die Sünde, wollen wir lernen, ist eine grausame Realität in unserem Leben, auch im Leben von frommen Menschen. Die Sünde ist und bleibt eine grausame Realität. Wir sind als Sünder verloren vor einem heiligen Gott, aber es gibt Rettung. Durch eine echte Buße gebe ich Gottes Urteil über meinem Leben recht und ich spreche mich schuldig. Ich gehe mit mir selbst ins Gericht. Ich klage mich vor Gott an. Ich spreche mich schuldig. Und nach dem Bekenntnis meiner Schuld nehme ich Christus als meinen Herrn und Retter an. Das nennen wir Bekehrung, das nennen wir Errettung, das ist Wiedergeburt. Aber dabei bleibt es nicht. Von diesem Tag an sollte eigentlich eine neue Einstellung, eine neue Haltung der Sünde gegenüber in unserem Leben sein, dass wir die Sünde hassen und lassen wollen, dass wir sie wirklich verbannen wollen aus unserem Leben, dass wir wachsam sein wollen gegen jede Form von Sünde, auch fromme Sünden und subtile Sünden so ganz verborgen. Und eine neue Einstellung auch im Blick auf mein ganzes Leben, dass ich aus Liebe und Dankbarkeit mich Gott zur Verfügung stellen möchte, dass ich Gottes Wege anderen lehren möchte und sein Lob verkündigen möchte. Aber auch, dass es mit mir nicht mehr so ist wie vor meiner Bekehrung, dass ein Zerbruch stattgefunden hat, ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz da ist. Auch die Christen unter uns, die Gläubigen, die, die den Herrn kennen, die ihn lieben, wollen wir davon mitnehmen, von diesem Psalm, dass auch unser Leben mit dem Herrn Jesus von dunklen Erfahrungen begleitet sein kann. Wir wollen von David lernen, wie wir damit umgehen können. Auch wir als Gläubige brauchen immer wieder echte Buße, ein wirkliches Erkennen und Bekennen und schuldig sprechen vor Gott. Jakob Kröker hat gesagt in seinem wunderbaren Buch über 1. Mose, die Wellen der Gerichte Gottes brechen sich am Felsen der Buße. Das darf und muss in unserem Leben immer wieder so sein, dass sich die Wellen der Gerichte Gottes am Felsen der Buße brechen. Wir erfahren dann nicht nur Vergebung, sondern eine tiefere Erkenntnis unseres völlig verderbten Wesens, unseres Charakters. Aber zugleich wird uns die Gnade und Treue Gottes umso größer und herrlicher. Unsere Selbstsicherheit zerbricht und wir werden immer mehr auf die Gnade Gottes geworfen. Die Frucht, die Gott daraus wirken möchte, ist eine größere Freude an seinem Heil, an seiner Erlösung, an dem neuen Leben in Christus und eine ganz tiefe Gewissheit der Errettung sowie ein dankbares Hingeben an Jesus Christus und ein sich ihm zur Verfügung stellen. Das war mir einfach wichtig, es an den Anfang dieses noch so jungen Jahres zu stellen. Und vielleicht nehmen wir das eine oder andere mit in unser Leben für dieses neue Jahr. Und vielleicht lesen wir auch diesen Psalm 51 nochmal für uns zu Hause. Und wo es nötig ist, machen wir ihn zu unserem Gebet und zu unserer persönlichen Beichte in unserem Leben.